Mo Goddard, die Formel für Glück und wie sie diese nutzen. Nach seiner Beförderung zum Chief Business Officer bei Google X hat Mo Goddard es buchstäblich geschafft. Er war in Ägypten geboren worden, hatte in Dubai und Maastricht studiert, für Unternehmen wie IBM und Microsoft gearbeitet und bekleidete nun eine leitende Position in einer der wichtigsten IT-Schmieden der Welt. Er war finanziell mehr als abgesichert und hatte eine tolle Familie, die ihn liebte, und war trotzdem nicht glücklich. Warum? Die Frage trieb ihn selbst wie viele andere Menschen seit Jahren um. Als er 2014 seinen Sohn Ali, einen talentierten und unglaublich charismatischen jungen Mann von 21 Jahren, bei einem medizinischen Routineeingriff verlor, geriet er in eine noch tiefere Krise. Er wollte wissen, was Glück für uns Menschen wirklich bedeutet und wie er seiner Unzufriedenheit entkommen könnte. Er widmete sich der Suche mit dem analytisch scharfen Verstand eines Ingenieurs und setzte sich mit den wichtigsten Lehren und Weisheiten auseinander und fand seine eigene Formel für Glück. Diese Blinks nehmen dich mit auf eine Reise zu den großen Illusionen, die unsere Wahrnehmung auf die Wahrheit verzerren, zu den blinden Flecken, die uns den Blick auf die eigentlich wichtigen Dinge versperren, und zu den ultimativen Wahrheiten, die uns wirklich glücklich machen. Blink Nummer 1. Glück ist die Abwesenheit von Unglück, das durch die verzerrte Darstellung und Wahrnehmung der Realität entsteht. Egal wer wir sind und wo wir leben, wir alle wollen glücklich sein. Und wir alle haben schon oft gehört, dass Geld allein nicht glücklich macht. Trotzdem sind beruflicher Erfolg und finanzieller Wohlstand noch immer oberstes Lebensziel unzähliger Menschen. Die meisten stellen irgendwann fest, dass sie alles haben und doch nicht glücklich sind. Wie kann man das ändern? Diese Frage trieb auch Mo Goddard um. Er beschloss, sich ihr aus der Perspektive eines Ingenieurs zu nähern und eine Glücksformel aufzustellen. Jede Forschung beginnt mit der Definition des Untersuchungsgegenstands. In unserem Fall also mit der Frage, was ist Glück eigentlich? Wenn wir uns die unbändige Lebensfreude von Säuglingen und Kleinkindern ansehen, könnte man sagen, Glück sei der Grundzustand des Menschen. Natürlich ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn kleine Kinder nicht gerade hungrig oder müde sind oder von Schmerzen geplagt werden, sind sie glücklich. So gesehen ist Glück nichts anderes als die Abwesenheit von Unglück. Das führt uns automatisch zu der Frage, wo das Unglück herkommt. Goddard kam zu dem Schluss, dass Unglück dann entsteht, wenn das Leben nicht so verläuft, wie wir es wollen. Und da er Ingenieur und Mathematiker ist, stellt er das Ganze als Gleichung auf. Glück ist größer gleich ihre Wahrnehmung der Ereignisse ihres Lebens minus ihre Erwartungen dessen, wie das Leben verlaufen sollte. Das klingt erstmal kompliziert, ist aber eigentlich simpel. Wenn alles im Leben deiner Wahrnehmung nach genauso oder gar besser verläuft, als du es erwartest, bist du glücklich. Wenn du mehr erhofft hast, als deiner Wahrnehmung nach am Ende wirklich rausspringt, schrumpft deine Zufriedenheit. Natürlich ist das nicht immer so einfach wie in dieser Gleichung. Gefühle sind keine binären Schalter, die nur zwischen glücklich und unglücklich kippen. Je nachdem, wie stark deine innere Einstellung deine Erwartungen beeinflusst, kann dein Gemüt von Verwirrung, Negativität und Leid über Positivität und Zufriedenheit bis zur himmelhoch jauchzenden Freude schwanken. Letztere aber sollte das Ziel sein. Damit dich die Kluft zwischen deinen Erwartungen und der Realität nicht unglücklich macht, musst du dir zunächst der 6 großen Illusionen bewusst werden, die deine Wahrnehmung verzerren. Blink Nummer 2. Du bist nicht die Stimme in deinem Kopf, sondern der Beobachter deines Lebens. In dem Science-Fiction-Film Matrix von 1999 begreift der Protagonist Neo, dass die Welt, wie wir sie kennen, längst nicht mehr existiert, sondern nur noch als Computerprogramm in den Köpfen der Menschen simuliert wird. Er durchbricht die Illusion und sieht die Welt, wie sie wirklich ist. Eine unendliche Binärkette aus Einsen und Nullen. Erst als er die Wahrheit akzeptiert, erlangt er die Kontrolle über sein Leben. Auch du musst bestimmte Illusionen durchbrechen, um die Kontrolle zu erlangen. Die erste von ihnen ist die Vorstellung, die Stimme in deinem Kopf sei dein wahres Ich. Der allwissende Erzähler aus dem Unterbewusstsein, der deine wahren Wünsche kennt und Handlungsanweisungen souffliert. Diese Vorstellung ist falsch. In den 1930er Jahren fand der russische Psychologe Lev Vygotsky heraus, dass die inneren Monologe in unserem Kopf von subtilen Kehlkopfbewegungen begleitet werden. Er stellte die Theorie auf, die innere Stimme sei nichts anderes als die Internalisierung von Sprache. Die These wurde in den 1990ern bestätigt. Neurowissenschaftler fanden heraus, dass bei inneren Monologen dieselben Hirnareale aktiviert werden wie beim lauten Sprechen. Die innere Stimme ist quasi der Live-Kommentar deines Verstandes, der die Welt zu verstehen versucht und Interpretationsversuche verbalisiert. Aber sie ist nicht dein wahres Ich. Wenn sie das nächste Mal negative Gedanken formuliert, erinnere dich daran. Du bist nicht, was sie dir sagt. Niemand zwingt dich zuzuhören. Du darfst sogar weghören. Je öfter du das versuchst, desto leichter wirst du schon bald negative Gedanken durch positive ersetzen können. Wenn die Stimme in deinem Kopf nicht dein Ich ist, wer bist du dann? Die meisten Menschen verausgaben sich ihr Leben lang am Aufbau von Egos und Identitäten, um das zu beantworten. Und genau das ist die zweite große Illusion. All diese Lebensentwürfe sind Masken, Konstruktionen. Sie sind nicht echt. Sie lassen sich wie Kleidungsstücke abstreifen und das wahre Ich bleibt unverändert darunter verborgen. Das kann nur unglücklich machen. Wer also bist du? Um das herauszufinden, musst du im Geiste alles abstreifen, was sich mit der Zeit verändert. Deine Besitztümer, deine Familie und sogar deinen Körper. Was bleibt dann? Die Erkenntnis, dass dein wahres Ich der Beobachter der Welt ist. Er, der das Leben sieht, aber nicht gesehen werden kann. Wenn du deine Rolle als Beobachter akzeptierst und sie bescheiden zu deiner Identität machst, wirst du schon bald von Menschen umgeben sein, die dich für das lieben, was du bist. Dann musst du gar nicht mehr versuchen, jemand anderes zu sein. Blink Nummer 3. Mach dir klar, dass du so gut wie nichts wirklich weißt und die Zeit menschengemacht ist. 1687 veröffentlichte Sir Isaac Newton seine Grundgesetze der Bewegung. Die Traktate hoben die damalige Weltsicht der Menschen komplett aus den Angeln. Nach erbitterten Debatten wurden sie in Versuchen bewiesen und als Wahrheit anerkannt. Anschließend galten sie jahrhundertelang als unantastbare Grundlage für die Wissenschaften, bis eine Reihe von Entdeckungen im 19. Jahrhundert zeigte, dass Newton längst nicht mit allem recht hatte. Newtons Beispiel illustriert, was im Laufe der Geschichte immer wieder geschah. Wir halten etwas für unumstößlich, das sich irgendwann doch als falsch oder nicht vollkommen wahr herausstellt. Die dritte Illusion besteht in der Annahme, du könntest jemals etwas mit absoluter Sicherheit wissen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass du gar nichts sicher weißt, dass deine Vorstellung von der Welt zwangsläufig unvollständig ist. Erst wenn du dein Unwissen akzeptierst, bist du offen dafür, ein Leben lang dazuzulernen. Eine der inzwischen überholten Newtonschen Ideen war die Vorstellung von der Zeit als absolute, natürliche und unumstößliche Kategorie. Die universelle Absolutheit der Zeit ist die vierte große Illusion. Einsteins Theorien entlarvten die Zeit als relatives, imperfektes und menschliches Konstrukt. Wir haben im Laufe der Geschichte immer mehr über die Zeit herausgefunden, von der Beobachtung der Sonne über die Einteilung in Tage und Monate bis zur Einführung der Schaltsekunde, die die Uhren der Welt alle 4 Jahre zurück in den Takt bringt. Wer weiß, was wir noch alles nicht wissen. Wenn die Zeit also eine zu großen Teilen willkürliche Erfindung ist, sind wir dann nicht vielleicht ohne sie besser dran? Immerhin sind zeitliche Begriffe wie die Vergangenheit oder die Zukunft ständig an großes Leid gekoppelt. Trauer, Reue und Scham sind rückwärts gerichtet. Sorgen, Angst und Pessimismus nach vorne. Das Jetzt dagegen scheint mit Vergnügen, Arglosigkeit und Entspannung verknüpft. Der unaufhaltsame Lauf der Zeit ist die Ursache vieler menschlicher Leiden. Das Hier und Jetzt ist einfach, was es ist, ohne Wertung. Stell dir vor, jede beginnende Romanze wäre von der Gewissheit der Vergänglichkeit überschattet, dem Wissen darum, dass die meisten Beziehungen zerbrechen. Nimm dir die Liebe als Beispiel und mache dich frei von den konstruierten Ketten der Zeit. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt. Blink Nummer 4. Auch wenn du kaum Kontrolle über dein Leben hast, sind die meisten Ängste unbegründet. In seinem Buch The Black Swan von 2007 zeigt Nassim Nicholas Taleb, dass unwahrscheinliche Ereignisse wie die Erfindung des Internets, der Zweite Weltkrieg oder die Anschläge vom 11. September 2001 häufiger vorkommen als gedacht. Sie verursachen tiefgreifende Paradigmenwechsel und sind trotzdem völlig unvorhersehbar. Zuvor hatte der Mathematiker und Meteorologe Edward Lorenz seinen Schmetterlingseffekt beschrieben. Die Tatsache, dass in nichtlinearen Systemen wie unserer Realität selbst die kleinsten Veränderungen der Anfangsbedingungen gigantische und unvorhersehbare Konsequenzen haben können. Er verwendete das berühmte Bild des Flügelschlags eines Falters in Brasilien, der dazu führt, dass Jahre später ein Hurricane an die Küste von Texas donnert. Beide Ideen haben eines gemeinsam. Sie entlarven die fünfte Illusion, die Vorstellung, du hättest so etwas wie Kontrolle über dein Leben. Wir leben in einer unkalkulierbaren und instabilen Welt, in der theoretisch jederzeit alles passieren kann. Versuche nicht länger, alles verzweifelt zu kontrollieren. Lenke deine Energie lieber auf das, was wirklich passiert. Nimm die Besatzung der Apollo 13 aus dem Kinofilm als Beispiel. In einer lebensgefährlichen Situation bewertet die von Tom Hanks gespielte Figur mit kühlem Kopf die Situation und schafft so die Voraussetzung für die Rückkehr zur Erde. Goddard nahm einst an einer Schulung zum Thema Change Management teil, die ausschließlich mit Szenen aus dem Film arbeitete. Das Leben hat seine eigenen unkontrollierbaren Gesetze. Die Dinge werden dir entgleiten. Akzeptiere das. So bist du vorbereitet und kannst ruhigen Blutes reagieren. Die sechste und letzte Illusion ist die Überbewertung von Ängsten. Mach dir bewusst, dass die meisten deiner Ängste nicht halb so schlimm sind, wie du denkst. Viele von ihnen sind angelernt und gehen auf Erfahrungen in deiner Kindheit zurück. Der Verhaltenspsychologe John B. Watson zum Beispiel trainierte 1920 in einem Versuch einem Säugling eine Angst vor Ratten an. Das Baby war anfangs völlig unbeeindruckt von den Nagern. Watson aber gab jedes Mal ein lautes Geräusch von sich, wenn eine Ratte erschien. Am Ende brach das Kind schon beim Anblick einer Ratte in Tränen aus. Die gute Nachricht lautet, alles, was du irgendwann erlernst, kannst du auch wieder verlernen. Das gilt auch für Ängste. Dass deine Ängste größtenteils irrational sind, heißt natürlich nicht, dass sie nicht durchaus echt sind. Am besten wirst du mit ihnen fertig, wenn du dich ihnen stellst. Seine Angst zu überspielen hat nichts mit Stärke zu tun. Die Aufgeblasenheit eines Kugelfischs ist kein Zeichen von Tapferkeit, sondern von großer Angst. Wahre Stärke bedeutet, deinen Ängsten ins Auge zu sehen, um sie irgendwann zu überwinden. Blink Nummer 5. Unser Gehirn tendiert zu einer negativen Weltsicht und verwendet zu viele Filter, Annahmen und Vorhersagen. Hast du manchmal das Gefühl, ständig vom Schlimmsten auszugehen? Dann bist du nicht allein. Unser Gehirn ist wie veraltete Technologie, die für eine ganz andere Welt gebaut wurde. In der grauen Vorzeit ging es ums nackte Überleben. Die Hauptaufgabe unserer Urahnen bestand darin, bei der Essensbeschaffung nicht getötet zu werden und sich mit etwas Glück sogar fortzupflanzen. Ihr Gehirn war auf konkrete Lebensgefahren programmiert und ging tendenziell vom Schlimmsten aus. Nach dem Motto, besser übertrieben reagieren als sterben. Im Grunde hat sich seitdem nichts verändert. Als die Studierenden der University of Texas für einen Versuch 2 Wochen lang alle ihre Gedanken dokumentieren sollten, waren zwischen 60% und 70% davon negativer Natur. Stell dir dein Gehirn wie einen übersorgfältigen Anwalt vor, der unermüdlich an der Zusammenstellung eines gigantischen Gefahrenkatalogs arbeitet, um dich vor jeder Eventualität zu schützen. Das war einst nützlich. Heute führen diese hastigen negativen Bewertungen dazu, dass wir uns ständig sorgen. Unser Hang zur Negativität ist Teil dessen, was Goddard als blinde Flecken bezeichnet. Damit sind die Ausschnitte der Realität gemeint, die wir aufgrund bestimmter Konditionierungen nicht sehen. Da wären zum Beispiel die Filter unserer Wahrnehmung. Wir sind täglich so vielen Reizen ausgesetzt, dass unser Gehirn zwangsläufig sieben muss. Das ist wie im Kino. Anfangs bist du dir der Welt um dich herum noch gewahr, hörst das Gemurmel und Geraschel und riechst die Gerüche. Aber sobald die Lichter ausgehen, verschwindet alles. Die Frage ist nur, wenn du von Natur aus nicht die ganze Realität sehen kannst, wie viel entgeht dir? In vielen Fällen versucht dein Gehirn, die Lücken durch Annahmen zu füllen, um unvollständige Informationen zu einem kohärenten Narrativ zusammenzufügen, spinnt es sich den fehlenden Rest zusammen. Das kann natürlich total daneben gehen. Stell dir vor, deine Chefin hat ihre Ziele für den Monat verfehlt, du selbst hast glänzende Zahlen geschrieben. Also gehst du intuitiv davon aus, dass sie sich in ihrer Stellung bedroht fühlt und gehst in Lauerstellung. Dabei weißt du nicht, ob du ihr womöglich Unrecht tust. Eng damit verknüpft ist der dritte blinde Fleck der Vorhersagen. Stell dir zum Beispiel vor, du gehst felsenfest davon aus, dass dein Partner dir eines Tages fremd geht. Du gehst trotzig auf Distanz, dein Partner ist verletzt und betrügt dich wirklich. Hattest du am Ende recht? Oder hat deine Vorhersage alles in Gang gebracht? Vorhersagen beziehen sich auf etwas, das noch nicht passiert ist. Also verhalte dich nicht so, als sei es schon passiert. Blink Nummer 6. Wir verfälschen Erinnerungen, benutzen zu viele Etiketten, lassen uns von Emotionen steuern und übertreiben ständig. Stell dir vor, du bist mit deiner Partnerin im Liebesurlaub auf einer wunderschönen Insel. Leider streitet ihr euch so sehr, dass der Rest der Reise gelaufen ist. Anschließend behältst du das reizende Eiland für immer als traurigen Ort in Erinnerung. Und dieser Schwermut würde jeden weiteren Besuch unweigerlich überschatten. Das ist ein Paradebeispiel für den vierten blinden Fleck, deine Erinnerungen. Deine Erinnerung spiegelt zwangsläufig nicht die ganze Wahrheit, sondern nur deinen Teil der Wahrnehmung. Deine Partnerin zum Beispiel behält die Zeit auf der Insel womöglich ganz anders in Erinnerung. Dann fabrizieren wir schnell den nächsten blinden Fleck, indem wir Dinge in Schubladen stecken und mit Etiketten versehen. Das ist nur menschlich und hilft uns, die Welt zu ordnen und Handlungsmuster zu entwickeln, mit denen wir im Alltag zurechtkommen. Das Problem ist nur, dass diese Etiketten ohne ihren Kontext überhaupt nichts wert sind. Hier im Westen wird Regen zum Beispiel schnell als Schmuddelwetter bezeichnet und eine dünne, sonnengebräunte Frau als wohlhabend. In manchen Ländern Afrikas hingegen wäre Regen ein Segen und eine reiche Frau eher korpulent und blasseren Hauttons, ein Zeichen dafür, dass sie sich viel Essen leisten kann und wenig in der Sonne schuften muss. Etiketten sind ohne ihren Kontext wertlos, also sei dir ihrer Grenzen und Willkürlichkeit bewusst. Dann sind da natürlich die Emotionen. Wir Menschen sehen uns selbst gerne als rationale Wesen, dabei sind wir ständig Spielball unserer Gefühle. Die meisten von uns handeln aus Gefühl oder Instinkt und untermauern ihre Entscheidungen erst im Nachhinein durch rationale Erklärungen. Das wird dann gefährlich, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Wenn du zum Beispiel die Rede einer politischen Partei hörst, deren Werte du ablehnst, wirst du mit Sicherheit nur wenig Gutes finden. Du bist emotional so voreingenommen, dass du überall Fehler und Widersprüche findest. Der siebte und letzte blinde Fleck ist unser Hang zur Übertreibung. Wir Menschen fürchten uns panisch vor Haien, Terroranschlägen und Flugzeugabstürzen. Dabei ist es statistisch viel wahrscheinlicher, dass wir zu Hause von der Leiter fallen oder an der Ampel überfahren werden. Wir blasen manche Vorstellungen so sehr auf, dass wir den Blick für die Wirklichkeit verlieren. Natürlich lassen sich all diese blinden Flecke nicht über Nacht beseitigen, aber Einsicht ist der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung. Also sei dir der Grenzen deines Wissens und deiner Wahrnehmung bewusst. Blink Nummer 7. Modernes Leben ist auf Geschwindigkeit ausgerichtet, doch erst Achtsamkeit für das Hier und Jetzt macht wirklich glücklich. Matt Killingsworth von der Harvard University hat auf trackyourhappiness.org über 650.000 persönliche Berichte darüber gesammelt, wann sich Menschen im Alltag wohlfühlen. Egal, wo sie lebten und was sie taten. Die meisten waren dann am glücklichsten, wenn sie sich ganz auf den gegenwärtigen Moment konzentrierten. Dies ist die erste einer Reihe von ultimativen Wahrheiten, die Gordert den großen Illusionen und blinden Flecken gegenüberstellt. Wir sind glücklich, wenn wir voll in der Gegenwart sind. Nicht in Sorgen um das Gestern oder Morgen zerstreut, sondern voll bei uns im Hier und Jetzt. Die Frage ist nur, wie konzentrierst du dich auf das Jetzt? Indem du dich in Achtsamkeit übst. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Menschsein bedeutet, zwischen Sein und Tun zu schwanken. Wir modernen Menschen sind die meiste Zeit mit dem Handeln und Tun beschäftigt. Kaffee trinken, Meetings, Sport. Wir machen immer irgendwas. Da bleibt wenig Zeit, um innezuhalten und einfach mal nur zu sein. Dabei birgt das Nichtstun gigantische Potenziale. Nichtstun bringt uns zu gesunder Ruhe und in Kontakt mit unseren Gefühlen. Es lässt uns Gedanken sortieren, wahre Bedürfnisse erkennen und Probleme lösen. In der taoistischen Lehre gilt das Nichtstun bzw. Wu Wei als wichtige Philosophie und konkrete Handlungsanweisung. Stell dir vor, du pflanzt etwas. Dein Schützling bräuchte nur Sonne und Wasser, vielleicht noch etwas Dünger. Alles andere wäre zu viel. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Nichtstun manchmal die beste Handlung ist. Wie aber übst du dich in Achtsamkeit? Die meisten Lehren setzen auf die Meditation, die zeremonielle Auszeit und Introspektive. Wenn du dafür im Alltag keine Zeit hast, fang einfach an, deine Wahrnehmung zu schärfen. Achte auf Dinge, die verschiedenen Bäume in deinem Viertel, den Boden unter deinen Schritten, die Menge an Wasser, die du am Tag zu dir nimmst. Es ist gar nicht so wichtig, worauf du achtest. Wichtig ist nur, dass du aufmerksam bist. Reduziere die Reize, die dich ablenken und zerstreuen. Mach bewusst Pause vom Smartphone, Fernseher und Computer. Gönn dir Auszeiten, in denen du nicht die Uhr im Blick haben musst. Egal, ob du spazieren gehst oder einfach nur da sitzt. Bringe immer wieder Distanz zwischen dich und das Ticken der Zeit. Und gewöhne dir an, immer nur eine Sache auf einmal zu tun. Nur so lenkst du deine ganze Aufmerksamkeit voll und ganz auf das, was du tust. Blink Nummer 8. Das Leben ist in ständiger Veränderung begriffen, also lass los und geh mit dem Fluss der Dinge. Die Welt verändert sich unablässig und keine Formel der Welt kann vorhersagen, was die Zukunft bringt. Erinnerst du dich an den Film Forrest Gump mit Tom Hanks? Forrest lernte früh, dass das Leben wie eine Schachtel Pralinen ist, von der man nie weiß, was man bekommt. Er ließ sich überraschen und nahm, was immer er bekam. Dies ist die zweite ultimative Wahrheit. Leben ist Veränderung. Versuche nicht, jede noch so kleine Variable in deinem Leben zu kontrollieren. Gib die Kontrolle auf. Alles im Leben kommt früher oder später von allein in ein natürliches Gleichgewicht. Das große kosmische Pendel schwingt immer hin und her. In der chinesischen Philosophie stehen Yin und Yang für ein Zweigespann von Kräften, die einander scheinbar widersprechen und doch zu einem ausgeglichenen Ganzen ergänzen. Alles hat zwei Seiten, die zusammengehören. Licht und Schatten. Glück und Unglück. Versuche, diesen Gedanken des Gleichgewichts auf dein Leben zu übertragen. Wenn du zu viel arbeitest, vergisst du das Leben zu genießen. Wenn du zu lange müßig gehst, fühlst du dich faul und nutzlos. Am besten hältst du daher beides im Gleichgewicht. Arbeite genug, um dich nützlich und fleißig zu fühlen, aber lasse drumherum genug Freiraum, um die Früchte deiner Mühen zu ernten. Das hat gleichzeitig den Vorteil, dass du nichts zu wichtig nimmst. Wenn sich die Dinge verändern und du zum Beispiel deinen Job verlierst, stehst du stabil genug, um daran nicht zu verzweifeln. Wehre dich nicht sinnlos gegen den Wandel, sondern geh mit dem Flow. Sei wie das Wasser, das sich anpasst und fließt. Lass zu, dass Dinge von selbst in ihr Gleichgewicht zurückfinden. Die Idee vom großen Gleichgewicht lässt sich sogar noch weiterdenken. Wir alle kennen das Gefühl, andere um etwas zu beneiden, was wir selbst nicht haben. Dabei haben wir mit großer Wahrscheinlichkeit etwas in unserem Leben, das ihnen fehlt. Statt winzige Ausschnitte miteinander zu vergleichen und dabei womöglich sogar unglücklich zu sein, konzentriere dich lieber auf das, was du sicher in deinem Leben hast. Sei dankbar dafür und schätze es wert. Erinnere dich daran, dass die Dinge kommen und gehen. Für alles, was du verlierst, kommt irgendwann etwas Neues. Blink Nummer 9. Bedingungslose Liebe ist die wichtigste aller Emotionen, denn sie ist über Erwartung und Enttäuschung erhaben. Die Beatles wussten es. Du weißt es mit Sicherheit auch. All you need is love. Goddards dritte ultimative Wahrheit beschreibt Liebe als das wichtigste aller Gefühle und größtes Lebensziel. Was genau ist die Liebe und wie findest du sie? Dafür müssen wir die Definition von Liebe zunächst auf die bedingungslose Liebe eingrenzen. Diese Art der Verbindung hat nichts mit den typischen Kinoromanzen zu tun, in denen Menschen einander wegen etwas lieben und sich verletzen, wenn sich die Bedingungen ändern. Bedingungslose Liebe ist, wie ihr Name schon sagt, weder an Bedingungen noch Erwartungen gebunden. Sie ist einfach. Wenn wir das auf die Glücksgleichung vom Anfang übertragen, wird ihre Bedeutung klar. Wir erinnern uns, Glück ist das, was in deinem Leben passiert, minus das, was du vom Leben erwartest. Wenn es keine Erwartungen gibt, die das Glück trüben können, macht sie automatisch immer glücklich. Die meisten anderen Emotionen sind an irgendeine Art von rationalem Gedanken gekoppelt. Das Gefühl des Neids folgt auf den Gedanken, jemand anders könne es schöner oder besser haben als du. Bedingte Liebe koppelt an den Gedanken, dass jemand für dich sorgt oder sonst etwas für dich tut. In beiden Fällen geht der Gedanke dem Gefühl voraus. Das heißt, wenn sich die Bedingung verändert, du nicht mehr begehrst, was der andere hat oder seine Fürsorge nicht mehr willst, ändert sich die Emotion. Bedingungslose Liebe, wie die Liebe einer Mutter für ihr Kind, ist dagegen die einzige Emotion, die losgelöst von Gedanken existiert. Sie besteht nur aus Gefühl, aus Verbindung, Zuneigung und Wertschätzung. Womit wir bei der Frage aller Fragen wären: Wie findest du sie? Wie bekommst du so viel davon wie möglich in dein Leben? Die Wahrheit ist, du bekommst, was du gibst. Je mehr Liebe du in die Welt hinausschickst, desto mehr Liebe kommt zu dir zurück. Das mag esoterisch klingen, ist aber vielfach empirisch belegt. Die Harvard Business School zum Beispiel gab den Probanden einer Studie Geld, das sie entweder für sich oder andere ausgeben durften. Die selbstlosen Teilnehmer waren am Ende des Versuchs durch die Bank weg glücklicher als die, die sich selbst beschenkten. Solange du die Liebe strömen lässt, kann sie gedeihen. Vergleiche einen Fluss mit einem ruhigen Gewässer. Der Wasserlauf fließt und sprudelt vor Leben, der Tümpel stockt und steht ab. In welchem der beiden wärst du lieber Fisch? Blink Nummer 10. Nur wer den Tod und das Leben als untrennbar begreift, kann furchtlos und glücklich leben. In unserer westlichen Gesellschaft ist der Tod ein Tabuthema. Er wird totgeschwiegen, als wollten wir ihn leugnen. Er wird gefürchtet und mit unermesslichem Leid verbunden. In anderen Teilen der Welt hingegen ist er selbstverständlicher Teil des Lebens oder gar Anlass zum Feiern. Im nordindischen Bundesstaat Rajasthan zum Beispiel wird nach einer 12-tägigen Trauerphase ein Fest zu Ehren des Verstorbenen gefeiert. Sufis oder Sufisten, die Anhänger bestimmter islamisch inspirierter asketischer Strömungen, schmeißen dem Verstorbenen sogar noch am Tage seines Todes eine Party. Sie feiern sein Leben, die Erinnerung an ihn und die Freude, ihn gekannt zu haben. Was sind wir im Westen dagegen für Trauerklöße? Können wir vielleicht etwas von diesen Kulturen lernen? Die wichtigste Lektion ist Goddards vierte ultimative Wahrheit. Egal wie angestrengt wir es leugnen, wir werden alle sterben. Der Tod ist vom Tag deiner Geburt an Teil deines Lebens. Du stirbst jeden Tag ein bisschen. Allein innerhalb der nächsten 4 Monate werden alle 25 Billionen rote Blutkörperchen in deinem Kreislauf sterben und durch neue ersetzt. In der großen Nahrungskette des Lebens stirbt ein Organismus, um einen anderen zu ernähren. Tod bringt Leben, das irgendwann seinerseits stirbt, um für neues Leben zu weichen. Wie die Körper unserer Verstorbenen, die auf Friedhöfen im Erdreich verfallen und den Boden mit Nährstoffen anreichern, die ihrerseits die Blumen an der Oberfläche nähren. Wir sollten den Tod nicht mit aller Macht aus unserem Leben verdrängen, sondern ihm seinen gebührenden Platz zugestehen. Denke an die Gleichung vom Glück. Je weniger wir den Tod negativ beladen, desto weniger mindert er unser Glück. Wir können nicht so tun, als gäbe es ihn nicht, und dann am Ende unglücklich sein, weil es ihn doch gibt. Genau diese Lektion musste Goddard selbst auf die harte Tour lernen, als sein Sohn Ali unerwartet verstarb. Während eines medizinischen Routineeingriffs führte menschliches Versagen zum Tod eines 21-Jährigen, der mit seiner Güte und Lebensfreude unzählige Menschen verzaubert hatte. Goddard begriff nach einer Phase unermesslicher Trauer, dass Ali sein viel zu kurzes Leben in vollen Zügen gelebt hatte. Sei dir der natürlichen Grenzen deines Lebens bewusst und nutze diese Gewissheit, um das Beste daraus zu machen. Goddard für seinen Teil beschloss, die Endlichkeit seines Lebens zu akzeptieren. So lernte er, in Frieden zu leben. Blink Nummer 11. Ohne Gegenbeweise und entgegen aller erdrückenden Wahrscheinlichkeit könnte es so etwas wie ein Design für das Universum geben. Glaubst du an Gott? Große Frage, schon klar. Genauso klar ist, dass es vermutlich unendlich viele Antworten gibt und man nicht eine davon restlos verifizieren kann. Auch Goddard hat sich dieser gewaltigen Frage mit seinem analytischen Verstand genähert. Seine Erkenntnis ist seine fünfte ultimative Wahrheit. Es ist durchaus vorstellbar, dass es eine höhere Macht gibt. Goddard nennt sie den Designer. Fangen wir an mit dem Konzept der Beweisbarkeit. Zu beweisen, dass etwas existiert, ist einfach. Du weißt, dass es Affen gibt, weil du sie mit eigenen Augen im Zoo, auf Safari oder in eindeutig echtem Filmmaterial gesehen hast. Aber kann man beweisen, dass es etwas nicht gibt? Nein. Man müsste restfrei alles kennen und wissen, um mit Fug und Recht sagen zu können, dass es dieses Etwas nicht irgendwo gibt. Und wir haben ja bereits gesehen, dass unser Wissen unweigerlich begrenzt ist. Nehmen wir nur spaßeshalber an, jemand würde behaupten, es gäbe ein Geschöpf namens Gaffel. Du hast noch nie einen Gaffel gesehen, aber genauso wenig hast du jeden Winkel des Universums erkundet. Du kannst folglich nicht mit Sicherheit sagen, dass es keinen Gaffel gibt. Dasselbe gilt für den Designer. Du kannst nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Womit wir bei der Vorstellung von Wahrscheinlichkeit wären. Wenn du mit einem Würfel eine 6 würfeln willst, liegt die Wahrscheinlichkeit bei einem Wurf bei simplen 1:6. Bei jedem weiteren Wurf wird die Wahrscheinlichkeit einer weiteren 6 allerdings automatisch quadriert. Schon bei 10 Würfen liegt die Wahrscheinlichkeit, 10 Sechsen zu würfeln, bei 1:60 Millionen. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, nein. Wenn wir uns jetzt die schier unglaubliche Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten ansehen, stellt sich doch die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass all das von alleine entstanden ist? Der Evolutionstheorie zufolge gibt es ungefähr 8,74 Millionen verschiedene Spezies auf der Erde, die sich im Laufe der Zeit durch zufällige Mutationen entwickelt haben. Das wäre wahrscheinlich, wenn die Natur dafür unzählige Generationen Zeit gehabt hätte. Wenn wir uns nun überlegen, dass die Geschichte des Lebens auf der Erde erst vor 3,7 Milliarden Jahren begann, schrumpft die Wahrscheinlichkeit erheblich zusammen. Für Goddard scheint es wesentlich wahrscheinlicher, dass diese atemberaubende Vielfalt und Kreativität das Ergebnis eines irgendwie gearteten, intelligenten Designs ist. Aber egal, ob du wie Goddard an eine höhere schöpferische Kraft oder den Zufall glaubst, ist die Welt mit all ihrer Komplexität und Artenvielfalt nicht unfassbar schön? So, das waren die Blinks zu Die Formel für Glück von Mo Goddard. Die Kernaussage dieses Buches lautet: Glücklich zu sein ist einfacher, als du denkst. Mach dir bewusst, welche Rolle deine Erwartungen spielen, was du längst alles hast und schon immer bist. Verabschiede dich von dieser und anderen großen Illusionen und überwinde die blinden Flecken in deiner Sicht auf die Dinge. Halte dich an die ultimativen Wahrheiten wie die Bedeutung bedingungsloser Liebe. Sei dir deiner Unwissenheit und der Endlichkeit des Lebens bewusst und mach das Beste aus der Zeit, die dir gegeben ist. Hast du ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Die Formel für Glück als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.